Es ist 15 Uhr. Setzen wir den Security-Strang fort. Der Jens Kubizil ist da und wir reden über Teilnahme am Tor-Netzwerk. Bitte schön.
Ja, genau. Vielen Dank. Wir wollen heute, oder ich will gerne so ein bisschen über Tor reden. Wie kann ich einen Tor-Server betreiben? Was muss ich dabei beachten? Ja, im einfachsten Falle könnte man vielleicht einfach sagen, hier, die Konfigurationslinie in der Tor-RC sieht so und so aus. Schreibt die bitte ab, klickt auf Neustart und das war's. Damit ist der Vortrag zu Ende. Aber der eine oder andere weiß vielleicht, dass man da ein paar mehr Betrachtungen mit anstellen muss. Und diese Betrachtung will ich euch mal hier mit vorstellen. Und es gibt also ja zumindest seit dem sogenannten Summer of Snowden einige Leute, die ja überlegen, wie kann man so die Privatsphäre schützen. Und eine Lösung könnte eben sein, so Tor-Server mit zu betreiben. Wie komme ich dazu? Wieso erzähle ich das Ganze? Also zum einen habe ich das Problem, dass ich gerne Vorträge halte und mir mal danach über Gedanken machen muss, über was ich rede. Zum anderen bin ich Vorstand mit des Vereins Torservers.net, /Zwiebelfreunde, und wir betreiben einige Torserver und andere Technologien zum Schutz der Privatsphäre und arbeite auch schon lange Jahre so als Freiwilliger im Tor-Projekt mit und habe auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Also, und ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr ausliegt, das heißt Anonym im Netz. Und früher lag das auch mal in dem Buchstand mit aus. Und da beschreibe ich auch so diverse Themen. Also habe mich da schon eine Weile damit beschäftigt. Und mein Vortrag ist so ein bisschen, also theoretisch aufgeteilt in zwei Teile. Tor allgemein, was ist das eigentlich? Und dann der Betrieb von Servern. Und ich denke, der zweite Teil wird eher der größere sein, einen größeren Rahmen einnehmen. Ja, deswegen zuerst die Frage, mal Hand hoch von euch, wer hat schon mal von der Software Tor gehört, weiß, was das ist? Okay, Gegenfrage, wer kennt Tor noch nicht? Okay, super, da kann ich quasi den ersten Teil ja fast überspringen. Das war auch so ungefähr das, was ich erwartet hatte. Also ich hätte vielleicht gedacht, dass ein oder zwei Hände noch hochgehen und sagen, oh, habe ich noch nie gehört, aber okay, also springe ich schnell über die ersten Folien drüber, das kennt ihr also alles. Also Tor ist eine Software zum Schutz der Privatsphäre. Also eine Anonymisierungssoftware eigentlich. Tor ist aber auch ein Protokoll. Also es gibt also ein Designprotokoll zur Tor-Software. Und so rein vom Charakter her ist die Software so aufgestellt, dass wenn ihr da eine Änderung reinhaben wollt in die Software, müsst ihr quasi ein Proposal schreiben. Also ich sage mal, wenn ihr ein Patch reinkriegen wollt, ist natürlich kein Problem. Aber wenn ihr sozusagen ein neues Feature oder eine neue Eigenschaft in die Software reinhaben wollt, ist immer sozusagen der Weg, dass man ein Proposal schreibt. Das heißt, man schreibt quasi so ein Dokument, beschreibt, was man hat man vor, was sind die Vor- und Nachteile des Ganzen. Dann diskutieren die Entwickler von Tor, die Öffentlichkeit über diesen Vorschlag. Und wenn sich dann irgendwann eine stabile Variante herausgearbeitet hat, geht man erst dann dazu über, dazu auch Code zu schreiben und diesen Code in die Software mit zu integrieren. Also so ein bisschen so dieser RFC-ähnliche Ansatz. Und da gibt es also jetzt, hier steht zwar ein Protokoll, aber es gibt eine Reihe von Protokollen, die mit dazugehören. Und Tor ist mittlerweile schon so eine Heimat, also ein großer Schirm von mittlerweile über 40 Teilprojekten. Also es gibt zwar immer noch das Tor, aber eigentlich Tor splittet sich oft in ganz, ganz viele Teilprojekte. Ich habe hier mal in den folgenden Folien, also das überspringe ich mal, ich denke, das kennt ihr alle, da, also das ist so die Folie, wie Tor funktioniert. Da würde ich, also das dürfte euch klar sein. Ich will noch mal ein bisschen was zu diesen diversen Teilprojekten erzählen, die es gibt, von denen vielleicht der eine oder andere nicht alles kennen könnte, was ich aber glaube, was vielleicht durchaus interessant sein könnte. Das Bekannteste natürlich, was sozusagen jetzt eher für den Benutzer interessant ist, ist sozusagen das Tor Browser Bundle. Das ist also, wenn er jetzt auf torproject.org geht auf die Seite, da gibt es einen relativ großen, prominenten Button, Download Tor, und was er dann runterladet, ist genau dieses Tor Browser Bundle, was ihr hier seht, beziehungsweise ich habe es also hier irgendwo auch nochmal gestartet, das ist also einfach ein Firefox. Modifizierte Firefox-Version mit Tor im Hintergrund, mit ein paar Plugins, also Plugin-Tor-Button und ein NoScript. Und damit könnte man jetzt sozusagen loslegen und einfach irgendeine Webseite besuchen. Also zum Beispiel chemnitzerlinuxtage.de könnte ich die einfach hier aufrufen und kriege dann halt die Seite präsentiert. Also ich habe in dem Fall jetzt die einfach auf Download geklickt hier vorne, habe standardmäßig die englische Variante gekriegt. Deswegen ist die Seite jetzt auch in Englisch, weil die natürlich erkennt, ah, da kommt jetzt ein englischsprachiger oder ein Nutzer mit englischen Spracheinstellungen. Und grundsätzlich ist es halt, wie ich schon sagte, eben so eingestellt, dass man halt Tor benutzt. Das heißt, man kann hier so auf diesen Testknopf drücken, sieht, aha, das, damit benutzt man Tor. Und grundsätzlich, wie schon gesagt, das ist eine Firefox-Version, aber nicht eine reine Firefox-Version, sondern es ist ein bisschen eine angepasste Firefox-Version. Das heißt, die Tor-Entwickler haben sich Gedanken gemacht, was für Probleme hat denn ein Browser eigentlich? Und es, da gibt es einige, die dazu führen können, dass, man die, dass die Privatsphäre reduziert wird, dass quasi Angriffe von außen stattfinden. Und die versuchen quasi, den Firefox so weit zu patchen, dass das eben nicht mehr möglich ist. Dass es eine halbwegs sichere Variante ist. Einige der Patches fließen dann halt auch wieder zurück in den Firefox. Also auch das, was die Tor-Entwickler da machen, das landet irgendwann wieder, oder eigentlich alles, beim Mozilla-Projekt und könnte in den Firefox einfließen. Allerdings macht auch Mozilla so eine Abwägung. Und so, also sie betrachten halt nicht nur diesen Punkt Privacy, sondern auch, wie werden Webseiten angezeigt. Und manchmal gibt es so ein Problem, dass es, wenn man so Privacy-Patches einspielt, könnte es sein, dass einige Webseiten quasi brechen, dass die nicht mehr optimal angezeigt werden. Und dann ist bei Mozilla oftmals die Gewichtung, dann lassen wir halt diesen Privacy-Teil raus, weil uns ist wichtiger, dass die Webseiten überall schön, ich sage es mal, sozusagen schön aussehen. Und daher, wie gesagt, kommen halt nicht alle Patches wieder zurück zu Mozilla. Da ist der Tor-Browser ein bisschen, ja mal, Privacy interessanter als jetzt der reine Mozilla. Genau, und das ist quasi einfach die Lösung, die man im normalen Betrieb nutzen kann. Ein weiteres, sagen wir mal, ein Teilprojekt vielleicht, ist eine Software, die heißt Tails. Tails ist quasi so eine Art Knoppix, also da habe ich hier die CDs rumliegen sehen, also so ein Live-Betriebssystem, was ein bisschen den ganzen Traffic durch Tor durchschickt. Also ist erhältlich unter tails.boom.org. Kann man die Software runterladen, auf einen USB-Stick packen, auf eine CD packen und dann von der CD oder USB-Stick starten. Und dann gibt es halt normal, also gibt ein Mail-Programm, ein Chat-Programm, ein Schreibprogramm, es gibt einen diversen Satz an Programm, kann das nutzen und quasi jeder Traffic, der da entsteht, wird versucht, durch das Tor-Netzwerk durchzuschicken. Tails legt relativ viel Wert auf Sicherheit, auch das heißt, sie versuchen, bevor sie überhaupt eine Software aufnehmen, sich Gedanken zu machen, ist die Software sicher? Es gibt so gewisse Anforderungen an Software, die haben, die gucken halt, entspricht die Software unseren Anforderungen? Und auch hier nach einem relativ langen Testprozess und Beobachtungsprozess wird dann eine Software vielleicht in Tails mit aufgenommen. Was zum einen dazu führt, dass quasi nicht jede beliebige Software in Tails installiert ist, sondern ein Debian-basiertes System, das heißt, ihr könnt die nachinstallieren. Und auf der anderen Seite ist die Software, die da drauf ist, auch halbwegs sicher. Also es gibt so ein paar NSA-Folien, die, also wo sich die NSA sehr deprimiert äußert über Tails, weil sie es eben gerade nicht schaffen, irgendwie die... Bitte? Ja, genau. Also sie haben es halt einfach da, zumindest 2010, 11, wenn die Folien waren, das damals halt nicht geschafft, irgendwas da zu machen. Also das ist halt auch eines dieser wichtigen Betriebssysteme. Dann gibt es eine ganze Reihe von sozusagen Datensammlungen. Also Tor ist zwar auf der einen Seite eine Anonymisierungssoftware, auf der anderen Seite will man halt doch wissen, was, woher kommen vielleicht die Nutzer, was gibt es für Nutzer. Und eine Seite, die ich noch nie hier aufgerufen habe, ist die Metrics-Seite. Das ist gibt es also unter der URL metrics.torproject.org. Eine ganze Reihe von Links, also ihr seht hier Relays und Bridges im Netzwerk, also quasi Tor-Server, die es im Netzwerk gibt. Es gibt dann Relays, die so bestimmte Eigenschaften haben. Es gibt auch interessanterweise die Nutzerzahlen. Also die Seite ist irgendwie gerade neu gemacht worden. Und, ach hier, Nutzer nach Land. Ist quasi so ein bisschen schöner gemacht worden, aber das, für mich ist gerade die Schwierigkeit, mich da zurechtzufinden. Ja, und hier seht ihr quasi so, es ist ein bisschen blass vermutlich zu sehen, also wie viele Tor-Server und Bridges es gerade im Netzwerk gibt. Das sind knapp über 6000 Server, die es im Netzwerk gibt und knapp unter 4000 Bridges, die im Netzwerk da gerade vorhanden sind. Und also hier seht ihr mal die Anzahl der, also das ist eine Abschätzung, das ist natürlich keine genaue Erzählung, sondern man versucht anhand von bestimmter Eigenschaften einfach mal abzuschätzen, wie viele Nutzer gibt es. Und hier sind es so knapp über 2 Millionen Nutzer, die quasi gerade abgeschätzt werden. Was ganz interessant ist aus meiner Sicht, ist diese Bubble Graphs. Also hier versucht man quasi die ganzen Relays, also die ganzen Server, die es gibt, so ein bisschen zu klassifizieren. Und zum Beispiel kann man sagen, ich möchte mal gucken, wie es aussieht, wie ist sozusagen die Sortierung aller Relays, aller Server, die es gibt, die ja nach Ländern quasi sortiert sind. Und dann irgendwann kommt das dann, kriegt man also hier so verschieden große Blasen. Und wenn man hier drüber fährt, sieht man halt, dass zum Beispiel hier in der Mitte diese relativ große Blase sind die deutschen Tor-Relays. Dann gibt es hier Vereinigte Staaten als große, Frankreich, Niederlande. Frankreich ist deswegen, weil viele, die so einen Tor-Server betreiben wollen, gehen zu OVH. Das ist einer der großen Hoster und OVH steht halt in Frankreich. Also das kommt halt daher. Und dann kann man halt hier ein bisschen gucken, kann halt sich angucken, woher kommen halt nur Exit-Server. Das ist aber hier genau das Bild ähnlich. Niederlande, Vereinigte Staaten, Deutschland, Frankreich etc. Und da kann man halt so ein bisschen mal versuchen, sich über diese Seite so ein bisschen einen Überblick über die Nutzer zu verschaffen, über die Server, die es gibt und über andere Eigenschaften im Netzwerk. Also ich finde das ganz, ganz spannend. Wenn ihr jetzt irgendwie was wissen wollt zu EIC, also zu speziellen Tor-Servern, gibt es so die Seiten Atlas und Globe. Und hier, das könnt ihr irgendwie einen Suchbegriff eingeben. Ihr könnt hier irgendwie einen bestimmten Suchbegriff eingeben und dann versucht sozusagen die Seite nach diesem Begriff zu suchen, kriegt erstmal so eine Liste. Also ich habe hier nach Tor-Servers gesucht und jetzt kann man sich dann halt sozusagen hier die Eigenschaften eines bestimmten Relays anzeigen lassen. Die Seite ist vergleichsweise alt, sozusagen die Neuerung, die es hier gab, heißt globe.torproject.org und hier könnt ihr quasi auch wieder nach bestimmten Namen suchen. Es gibt dann hier eine erweiterte Suche, wo man auch direkt nach Ländern suchen kann, nach bestimmten Eigenschaften von solchen Relays und sich dann halt die Relays angucken kann. Halt wieder mit Klick hier drauf sieht man quasi wieder bestimmte Eigenschaften von dem Relay. Was hat das für eine IP-Adresse? Wo steht das? Und so weiter und so fort. Also das ist halt auch mal ganz interessant, um aktuelle Informationen zu so Tor-Servern zu finden. Und eine Sache, die wir vielleicht dann später wieder brauchen werden, ist eine Seite, die hat den schönen Namen exonerator.torproject.org. Und ihr könnt quasi historisch im Tor-Netzwerk suchen. Also ein Anwendungsfall ist zum Beispiel, irgendjemand kommt zu euch und sagt, hier, über die IP-Adresse ist irgendwie Missbrauch gewesen, da hat jemand in meinem Forum jemand anderes beleidigt und du warst das und du bist böse. Und dann kann man halt zum Beispiel zu dieser Exonerator-Adresse gehen und seine IP-Adresse, die IP-Adresse eingeben, Zeitraum eingeben und kriegt dann gesagt, dass diese IP-Adresse, also hier das ist eine relativ einfache Schnittstelle, hier oben kommt die IP-Adresse rein und drunter ein Datum. Dann klicke ich auf Daten absenden und dann sagt er, okay, in dem Zeitraum war die IP-Adresse ein Tor-Relay im Netzwerk. Und das kann ich dann sozusagen wieder zurückschicken und sagen, das war ein Tor-Relay, tut mir leid. Und dann ein Abuse-Handling betreiben, wie das genau aussehen kann, sehe ich später. Also das ist ganz interessant, um selber zu gucken, ist diese Adresse vielleicht ein Tor-Relay oder auch für andere sozusagen zu zeigen, hier die Adresse war zu dem Zeitpunkt ein Relay. Ansonsten gibt es natürlich noch relativ einige andere Seiten, die sicherlich auch interessant sind, die ich jetzt hier rausgelassen habe. Eine Frage, die halt immer wieder mal auftaucht, ist, wie sicher ist denn die Software? Also wenn er so das in Nachrichten verfolgt, dann lest er quasi regelmäßig, Tor ist gebrochen und 100% oder sogar 200% aller Tornutzer können identifiziert werden oder de-anonymisiert werden. Wenn ihr versuchen wollt, euch da so einen Stand zu verschaffen, ist diese Adresse, die ich ja genannt habe, ganz gut, freehavennet.net/anonbib. Das ist so eine quasi eine Sammelseite von jeglichen wissenschaftlichen Ergebnissen, die es um die sogenannten Privacy-Enhancing Technologies sich drehen. Also zum Beispiel Tor, aber auch andere Sachen, findet ja quasi das, was die Wissenschaftler herausgefunden haben. Es gibt dort halt immer ein bisschen einen zeitlichen Versatz. Also so eine Datenbank, die wird halt manuell gepflegt. Da gehen halt Leute hin und gucken, auf was für Konferenzen gab es denn Papiere. Das wird dann halt einmal im Vierteljahr oder so eingepflegt. Und auf alle Fälle habt ihr dann eine Liste über die quasi aktuelle wissenschaftliche Diskussionen. Tor versucht auch die Wissenschaftler, also aktiv mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten und die zu ermutigen, dass sie quasi das Tor-Protokoll attackieren und angreifen und quasi Schwachstellen aufdecken. Also das gibt dann halt auch so einige Protokolle, wo man sich ein eigenes Tor-Netzwerk schaffen kann zu Research-Zwecken. Also man muss sozusagen sein Research nicht im Live-Netzwerk machen, was manchmal auch relativ problematisch ist, sondern kann es halt auch in unter Laborbedingungen quasi mitmachen. Dann ist es so, dass der Code wird automatisiert getestet. Also es gibt da eine Person oder mehrere Personen, die quasi so eine Testautomatisierung haben. Also es gibt halt Unit-Tests im Code, es werden Integration-Tests gemacht. Also es gibt einen relativ umfangreichen Testgrad. Und in fast regelmäßigen Abständen wird auch quasi der Code zu kommerziellen Firmen getragen, die Code-Auditing machen. Und wird halt gesagt, hier, guckt euch mal den Quellcode durch. Und die versuchen dann halt Schwachstellen im Code zu finden. Und wenn die was finden, wird das dann halt auch gefixt. Und aus meiner Beobachtung heraus ist es durchaus so, dass es um Tor herum eine relativ große Community gibt, die auch wirklich den Quellcode lesen und da versuchen, Fehler und Probleme festzustellen. Und eine Sache, die, fast neu ist, würde ich sagen, ein Zungenbrecher, reproducible builds, also reproduzierbare Bauanleitungen, könnte man vielleicht das eindeutschen. Das heißt, bei Tor zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, quasi den Quellcode, das habt ihr generell, könnt den Quellcode nehmen, könnt ihn übersetzen und sozusagen habt dann bei euch ein Binärsystem. Das Problem ist, dass wenn ihr das bei euch auf eurem System macht, wisst ihr eigentlich nicht, ob das, was ihr lokal auf eurer Maschine gemacht habt, genau dasselbe Ergebnis hat, wie das, was Tor, also die Tor-Entwickler quasi erzeugt haben, wie das, was sie auf ihrer Webseite zur Verfügung stellen. Es gibt also irgendwie so ein Paper von einem der C-Entwickler, Reflections on Trusting Trust. Er hat halt gesagt, man kann sich jetzt einen Quellcode hernehmen, der ist halt sauber, ist von allen geprüft, hat keine Fehler und ist ganz in Ordnung. Und man hat einen bösen Compiler und der böse Compiler baut halt eine Backdoor ein und dann sozusagen das Kompilat, was man dann kriegt, hat dann trotz des anfänglich guten Quellcodes halt auch ein Problem. So im Wesentlichen, also das ist jetzt eine Verkürzung der Sachen. Also wir hatten das Problem vor kurzem bei Mac OS X und Xcode, da war quasi das genau das Problem, was da die NSA probiert hat. Und ein Ansatz ist eben hier, der wird von Tor gefahren, das heißt Tor sagt hier, wir haben den Quellcode, wir haben die Umgebung, ihr könnt das hernehmen, könnt das kompilieren und wir haben sozusagen, zeigen euch hier eine Prüfsumme von unserem Kompilat und ihr könnt sozusagen das auf eurem Heimrechner kompilieren und kriegt quasi 1:1 dieselbe Prüfsumme. Wenn die Prüfsumme übereinstimmt, ist klar, dass das Kompilat bei euch zu Hause und bei uns auf der Webseite quasi übereinstimmt. Und das ist, also es klingt vielleicht zunächst erstmal trivial, aber es wird halt ganz, ganz schnell nicht trivial. Also wenn man halt, weil schon, wenn sich da irgendwo ein Zeitstempel nur ändert von Dateien, ist halt die Prüfsumme anders und das hat relativ viel Arbeit gekostet, das zuverlässig zum Laufen zu kriegen. Das klappt halt, also schon seit einiger Zeit. Und mittlerweile ist auch Debian dabei, quasi einmal das komplette Debian-Archiv mit reproducible builds zu versehen. Also ich glaube, Debian ist bei 80% Stand mittlerweile, was sie schaffen. Also die Frage war, oder kannst vielleicht, ich kann dir vielleicht mal das Mikrofon geben. Was? Ach hier, jetzt.
Die Frage ist, wenn ich ein Binary haben will, das 1:1 mit dem überstimmt, übereinstimmt, was das Tor-Projekt erzeugt hat, warum lade ich es dann nicht runter, sondern kompiliere selbst?
Weil, mein Mikro geht noch. Man könnte eben annehmen, dass eben die NSA zum Beispiel dem Tor-Projekt einen manipulierten Compiler untergeschoben hat. Sozusagen, dass den Compiler, der beim Tor-Projekt liegt, der ist sozusagen von der NSA manipuliert und produziert sozusagen einen Quellcode mit einer Backdoor, was du aber eben nicht sehen kannst. Und wenn das aber jemand zu Hause bei sich macht, der höchstwahrscheinlich einen korrekten Compiler hat, der würde dann quasi zwei verschiedene Kompilate haben. Und sozusagen, es ist sozusagen die Idee, dass wenn man das auf verschiedene Leute treibt, dass das Kompilieren quasi zu Hause macht, Crowd Compilation vielleicht, dann lässt sich auch herausfinden, dass die Software von oder das Kompilat, was das Projekt zur Verfügung gestellt hat, problematisch ist. Genau, also das ist halt so eines Sachen. Und es gibt aber auch relativ weitere Sachen, die versuchen, die Sicherheit quasi zu gewährleisten der Software. Und es gibt ja auch diese schöne Folie da, die Tor-Stinks-Folie von NSA, die offensichtlich auch der Meinung sind, dass sie mit Tor nicht so gut weiterkommen. Dann ganz kurz gibt es noch Tor für Android, das heißt Orbot. Es gibt eine vergleichsweise neue Entwicklung, den Onion-Browser für das iPhone. Der wird relativ aktiv entwickelt. Es gibt so als Unterprojekt Onion Share. Das ist so ein Teil, wo man File-Sharing betreiben kann. Und eine ganze Reihe von weiteren Projekten. Also wie gesagt, das sind ungefähr 40 Teilprojekte. Die will ich hier nicht alle aufzählen. Ich wollte halt mir nur ein paar heraussuchen, die vielleicht interessant sind. Ein weiteres Feld, wo Tor aktiv ist, ist die Zensurumgehung. Das heißt, Tor ist eine Software, die kann man halt eben in ein Land wie China mitnehmen. Und mit etwas Glück funktioniert, kann ich dort halt immer noch Webseiten besuchen und kann diese Internetzensur umgehen. Und die Lösung, die Tor sich da ausgedacht hat, heißt Bridges. Ich bin vorhin ja diese How Tor Works Sachen übersprungen, also wie Tor funktioniert, aber ihr werdet euch vielleicht erinnern, da ihr ja alle Tor irgendwie schon ein bisschen kennt, dass diese ganzen Tor-Server, diese Liste der Tor-Server, die sind öffentlich. Die stehen halt öffentlich im Netz. Und wenn ich das jetzt die sperren will, dann lade ich mir einfach die Liste runter, trage in meine Firewall ein, hier kein Zugriff auf alle diese IP-Adressen, fertig. Und sozusagen ein Lösungsansatz war Bridges. Bridges waren quasi so mal geheim gehaltene Tor-Server, die quasi so einen ersten Sprung in das Netzwerk liefern und danach halt weiter im Tor-Netzwerk unterwegs, also danach kann man halt weiter im Tor-Netzwerk unterwegs sein. Bridges, die Bridges sind damals verteilt worden auf drei verschiedene Pools. Es gab halt einen Pool, da konnte man die Adressen über eine E-Mail an bridges@torproject bekommen. Es gab einen zweiten Pool, da konnte man auch die Website bridges.torproject.org besuchen und dann eine Adresse kriegen. Und ein dritter Pool, der war quasi nicht öffentlich verteilt, sondern da ist man quasi zum Torprojekt gegangen und hat gesagt, ich brauche mal eine Bridge, habt ihr eine für mich? Und dann hat man die gekriegt und konnte die halt nutzen. Das hat eine ganze Weile gut funktioniert. Allerdings sozusagen der Gegner, an dem man sich immer messen muss in dem Bereich, ist China. Und die Chinesen haben sowas, was die Ausländer gerne als 50 Yuan Gang bezeichnen. Das ist ähnlich wie dieses Amazon Mechanical Turk. Das sind Leute, die kriegen halt für bestimmte Aufgaben ein bisschen Geld. Und was die als Aufgabe hatten, ist, schreibt einfach Mails an das Tor-Projekt, ruft die Seite bridges.torprojekt auf, solange es geht. Und über die Methode haben die quasi den kompletten Pool der in E-Mails und auf der Webseite lag an Bridges, Bridge-Adressen komplett abgefischt. Also da war quasi, innerhalb weniger Tage waren die ganzen Adressen innerhalb Chinas zumindest klar und auch gesperrt. Also hat eine Zeit lang funktioniert. Es funktioniert auch in einigen Ländern immer noch die Bridges, aber man musste sich was Neues ausdenken. Und die Neuerung, die findet unter diesem großen Begriff Pluggable Transports statt. Und das sind quasi so wirklich Plugins auf die Bridges, die auf die Bridges laufen und die den Torverkehr, also den Verkehr von dem Tor-Client, der lokal bei mir vom Rechner läuft, hin zur Bridge, ein bisschen manipulieren. Das sieht dann so dann nach außen hin aus, wie zum Beispiel Skype-Traffic kann ich machen. Oder ich kann das so einstellen, dass es so aussieht wie normaler HTTPS-Traffic zwischen dem Apache und Firefox. Also es gibt verschiedene Arten von Plugins, die man dann hier einbauen kann. Einige davon funktionieren in China wiederum nicht. Also es gibt diese Protokolle OBFS und OBFS2, die sind quasi schon durch in China, die funktionieren gar nicht mehr. Mit OBS 3, so einer neueren Variante, da kann man je nachdem, welche Region ist, relativ gut surfen. Wenn man in einer, sagen wir mal, Region ist, wo die Zensoren ein bisschen härtere Daumenschrauben angelegt haben, funktioniert das so zwischen 10 und 15 Minuten, dann ist es auf einmal vorbei. Also es ist ein bisschen abhängig davon, wo man lebt. Grundsätzlich, also was die Chinesen jetzt machen und was sie auch gerade machen, um sowas wie VPN etc. zu erkennen, ist, man stellt sich vor, man ist am Netz, normalen Rechner, macht seinen VPN-Client an. Dann fängt der VPN-Client ja irgendwo an, mit der Gegenstelle zu reden. Ich spreche jetzt mal von der Firewalls, das stimmt nicht ganz, man sieht es mir nach, aber die Firewall, diese Great Chinese Firewall, hält sozusagen die Datenpakete des Rechners an und nimmt selbst eine Verbindung zur Gegenstelle auf. Sendet quasi das Paket nochmal hin. Und wenn dann eine Antwort zurückkommt, die aussieht wie eine VPN-Antwort, dann schmeißt die einfach die anderen Pakete weg. Also die von der Originalstelle kamen, werden einfach verworfen. Und damit habe ich nie eine Chance, da eine Verbindung aufzunehmen. Also ihr könnt das gerne mal probieren. Wenn ihr sozusagen Freunde in China habt, baut mal bei euch lokal einen VPN-Endpunkt auf, gebt den anderen die Adresse und sagt, connectet euch mal auf die Adresse. Was ihr beobachten werdet, ihr werdet relativ schnell, also ihr werdet irgendwie Connection, also Verbindungsversuche von chinesischen IPs finden, aber nie einen Verbindungsversuch von der Original-IP-Adresse. Und also, ja, funktioniert mit Iran auch, ist auch so ein Kommentar. Ja, Iran ist noch mal ein bisschen anders, aber im Wesentlichen, also in diversen Ländern funktioniert das halt so. Genau. Und es ist aber in China ein bisschen abhängig von der Region, wo man ist, vom ISP, wo man ist. Also es ist, kann man eben nicht ganz so generell sagen. Also die Great Firewall of China ist eben nicht ganz so einzigartig, wie man das sich vielleicht vorstellen kann. Es wäre noch mal, also auch was sie generell machen, wenn sie merken, da ist ein Server, der hat meinetwegen VPN, dann machen die einfach einen Portscan über den ganzen Rechner und gucken halt, wo sind noch komische Dienste und blockieren dann halt auch diese Ports. Also das sind so verschiedene Schritte. Deswegen, also gibt es eine neue Entwicklung, die heißt Ops4 und ScrambleSuit und die funktionieren beide vergleichsweise zuverlässig. Ich werde bei beiden nicht die Details eingehen, weil das ist relativ viel Kryptographie dahinter. Wer sich das antun will, muss wahrscheinlich einfach nach Ops4 und Tor googeln oder bei einer beliebigen anderen Suchmaschine suchen. Ich werde dann auch auf den Folien, die ich online stelle, ein paar Links mit hinterlegen und da könnt ihr das nachgucken. Also auf die Details will ich nicht eingehen. Aber die letzten beiden Protokolle sind auf alle Fälle die noch halbwegs gut funktionieren. So, das als kleinen Überblick, wie Tor funktioniert. Und jetzt wollen wir mal dahin kommen, was man machen muss, um so einen Tor-Server zu betreiben. Da kann man halt, also muss man sich zunächst erstmal aus meiner Sicht ein paar allgemeine Gedanken machen. Also zunächst erstmal sollte man sich überlegen, was für eine Art von Tor-Server will ich überhaupt betreiben. Also ich hatte ja gerade gesagt, es gibt halt Bridges, das war das letzte, was ich vorgestellt hatte mit diesen Plugins. Man kann sozusagen einen Server innerhalb des Netzwerks, einen sogenannten Mittelknoten betreiben oder halt ein Exit Relay. Und da das hat halt verschiedene Anforderungen und da muss man sich vielleicht erstmal Gedanken machen. Zweitens muss man auch einen ISP finden, der das Ganze vielleicht mitmacht, der auch halbwegs günstigen Preis vielleicht hat. Was manchmal sinnvoll kann, ist, einen Verein zu gründen und man muss sich Gedanken über Software und Hardware machen. Also ich werde jetzt auf die einzelnen Punkte dann nochmal mit eingehen. Zunächst erstmal ein ISP zu finden. Da kann ich nur sagen, das ist quasi der generelle Hinweis, wie wenn man irgendwie sowas sucht. Was hier sinnvoll ist, ist einschlägige Foren zu untersuchen. Also es gibt halt hier in Deutschland zum Beispiel diese Webhost-List-Seite, wo man nach Servern suchen kann, wo man auch ein Forum hat und nach Angeboten suchen kann. Und generell halt auch wirklich quasi Webforen durchsuchen, was die halt so an Erfahrungen mit diversen Providern haben. Vielleicht habt ihr Bekannte, es gibt ja diverse Leute in Deutschland, wie ihr gesehen habt, die Tor-Server betreiben. Also auch die könnt ihr nach den Erfahrungen fragen. Und generell gibt es unter dieser URL, da, wie gesagt, ladet euch die Folien runter, einige Erfahrungsberichte zu ISPs, also zu sowohl guten wie auch schlechten ISPs. Also es gibt einige ISPs, die das verbieten, in ihren Geschäftsbedingungen Tor-Server oder andere Anonymisierungstechnologien aufzubauen, andere erlauben es. Und hier sind halt ein paar Hinweise auf einige ISPs, also das ist halt ein Wiki. Und wenn ihr da auch Erfahrungen selber gemacht habt, tragt das bitte dort einfach in die Seite ein. Also das ist vielleicht zunächst erstmal einfach. Was aus meiner Sicht dann ganz wichtig ist, wenn ihr ein ISP gefunden habt, gesagt habt, okay, die Firma XY, die haben ein gut günstiges Angebot, es passt alles soweit. Insbesondere, wenn ihr ein Tor-Exit betreibt, solltet ihr im Vorfeld mit dem ISP reden und sagen, lieber ISP, ich plane, ein Tor-Exit nur zu betreiben, mit den Eigenschaften, hast du ein Problem damit? Weil es ist aus meiner Sicht sinnvoller, das im Vorfeld zu machen und sozusagen auf Fragen des ISPs oder auf Probleme einzugehen, wie dann irgendwann später, wenn es dann mal vielleicht Probleme gibt, dann mit dem diskutieren zu müssen. Und wenn der am Anfang halt Nein sagt, dann ist es auch völlig klar, dass er das nicht will. Und dann muss man den auch nie weiter benutzen. Also Und aus meiner Sicht ist es durchaus auch sinnvoll, sozusagen so einen schleichenden Prozess zu beginnen. Das heißt, man fängt da erstmal an, eine Bridge zu betreiben, was also wirklich vergleichsweise harmlos ist. Das ist halt quasi ein Server, der einfach nur eine SSL-Verbindung zu irgendeiner anderen Gegenstelle hat und wo es keinen Missbrauch gibt, wo er einfach nur ein bisschen darauf achten muss, dass nicht so viel Traffic da passiert. Und dann, wenn das die Bridge läuft, dann kann man vielleicht mit einem Exit weitermachen. Und dann kann man auch dann mit dem ISP dann später reden, wenn man sagt, okay, jetzt will ich auf dem Exit umsteigen, guck mal hier, das hat gut funktioniert und ich bin verantwortungsvoll. Und da denke ich, da hat man auch bessere Argumente. Grundsätzlich ist es so, dass wir auf Tor-Servers.net so ein paar, sagen wir mal, Templates bereitstellen, wie man halt mit ISPs reden. Also so ein paar Standardanschreiben, was man an den ISP schicken kann, um den halt zu befragen. Also da könnt ihr euch vielleicht auch danach mitrichten. Genau, was dann weiterhin sinnvoll ist, oder sinnvoll sein kann, ist eine eigene Organisation zu gründen oder sich auch an eine andere ranzuhängen. Also als die Piratenpartei noch vergleichsweise groß war, gab es einige Teile, die so Landesgruppen oder wie auch immer das heißt, die Tor-Server betrieben haben. Es gibt einige Airfast, CCC, die Tor-Server betreiben. Es gibt Hackspaces, die sowas machen. Es gibt auch andere Vereinigungen, die sowas machen. Grundsätzlich ist es so, wenn man so eine Organisation in der Hinterhand hat und man mal Geld braucht, ist es einfach schöner zu sagen, ich bin Verein XY und ich brauche Geld für den Zweck und sammle das ein, wie wenn ich jetzt sage, hier, ich bin der Jens und ich brauche ein bisschen Geld für den Tor-Server. Das ist also ist einfach vom Auftreten her ein bisschen anders. Was halt auch immer so sein kann, irgendwann verliert meine Person einfach das Interesse am Betrieb eines Tor-Servers und eine Privatperson schaltet das einfach ab und dann ist Schluss. Und beim Verein oder bei so einer anderen Organisation hat man irgendwie eine größere Gruppe an Leuten und kann das dann auch auf andere übertragen, die Aufgabe, oder auch andere neue Leute reinziehen. Und da kann es sein, dass das Ganze halt länger läuft. Und grundsätzlich ist es auch so, eine Organisation, also ich denke an einen Verein insbesondere oder was Ähnliches, ist halt eine juristische Person und Ermittlungsbehörden tun sich schwerer, Vereinsräume mit einer Hausdurchsuchung zu belegen als eine Privatperson. Also das passiert zwar in Deutschland in der letzten Zeit sehr, sehr selten, also, aber es ist halt, wie gesagt, die juristische Person hat da einfach ein paar Vorteile. Ja, wie sieht es so von harten Zahlen aus? Was braucht man an Software und Hardware? Darüber sollte man sich halt auch Gedanken machen. Ich habe hier auf der rechten Seite so einen Ausschnitt aus dem Debian BuildDD-Projekt mit reingepastet. Also das ist sozusagen das Debian-Tor, nee, das Tor-Debian-Paket. Und ihr seht, das läuft auf irgendwie ganz vielen Architekturen problemlos durch. Also das ist so die letzte quasi Alpha-Version. Bei der letzten stabilen Version ist es so, dass es irgendwie, ich glaube, bei ARM-HF irgendwie Probleme gab. Da ist irgendwie irgendeine Änderung, irgendwas, hey, stimmt was nicht und deswegen installiert es auf dem nicht. Aber sonst installiert es auch auf fast allen Systemen. Also das sozusagen hardwaremäßig seid ihr quasi die freie Auswahl. Ich habe jetzt hier hingeschrieben auf meine Folien minimale Bandbreite 2 Megabit pro Sekunde. Das ist nicht das, was ihr auf den offiziellen Tor-Seiten lesen werdet. Also auf den Tor-Seiten wird immer noch was von 160 Kilobyte pro Sekunde stehen. Es ist aber geplant, dieses anzuheben in der Zukunft. Deswegen habe ich die Zahl schon mal mit reingeschrieben. Nicht, dass ihr jetzt anfangt, doch irgendwie euren DSL-Anschluss zu nehmen und dann stellt ihr vielleicht im halben Jahr fest, das funktioniert nicht mehr. Also habt das Bild im Hinterkopf, ihr braucht also minimale, ich sage es mal, wenn man so an DSL-Anschluss denkt, eine Upload-Bandbreite von 2 Megabit pro Sekunde. Und in Deutschland ist das irgendwie schon, da hat man einen super DSL-Anschluss, glaube ich, wenn man irgendwie 2 Mbit hat. Also ich war jetzt vor 3 Wochen in Spanien, da war halt unter anderem Tor-Developer-Meeting, waren halt mal Spanier dabei und da ging es halt auch um Diskussionen, wie sieht denn euer Internetanschluss aus, was habt ihr denn hier und so weiter. Und ja, einer meinte, ja, da wohnt ja irgendwie in so einer kleineren Stadt und hat jetzt es umgezogen, hat sich einen DSL-Anschluss gekauft und hat irgendwie 100 Mbit. Ist doch schön. Und wie ist der Upload? Wie Upload? Symmetrisch. Okay. Ja, also und das hat irgendwie 50 Euro im Monat bezahlt für den Anschluss. Also das scheint auch so vergleichsweise neu in Spanien zu sein, aber und das erlebt man auch in vielen Ländern, dass die also Bandbreiten doch etwas besser sind als bei uns. Und wie gesagt, wenn ihr halt sowas zu Hause machen wollt, wie gesagt, braucht ihr 2 Mbit pro Sekunde. ansonsten ist halt Rechenzentrum gefragt. Was so CPUs betrifft, also was Tor ja macht, ist viel Krypto-Operationen, das heißt viel, also viel Rechenoperationen, das heißt was viel, was auch die CPU belastet. Momentan ist es so, dass so die aktuellen CPUs, die so in den Rechnern verbaut sind, 100 MB pro Sekunde schaffen. Es gibt dann bei den Intel-Prozessoren so ein AES-Bestandteil mit dabei, also der sozusagen eigenständig Krypto-Operationen machen kann. Und da ist man halt ein bisschen schneller, ist man ungefähr bei 300 Mbit pro Sekunde, was die wegschaffen. Was ein bisschen problematisch bei Tor ist, ist, dass wenn ihr eine CPU habt, also mit mehreren Kernen, kann Tor das sehr schlecht auf die diversen Kerne verteilen. Deswegen ist es dann sinnvoll, mehrere Tor-Prozesse zu starten und immer sozusagen einen Tor-Prozess pro Kern. Und das funktioniert dann wieder recht gut. Wenn wir sozusagen an Hardware wieder denken, also wir haben mal testweise uns einen Banana Pi gekauft und haben geguckt, was kann der denn an Traffic schaffen. Wir haben den halt auch zunächst erstmal zu Hause an diesen normalen DSL-Anschluss gehangen, da hat er sich gelangweilt. Wir haben im Rechenzentrum geredet und gesagt, hier, können wir den bei euch mal reinhängen? Ja, kein Problem. Und momentan ist es so, dass der bei 30 bis 40 Mbit pro Sekunde Traffic raushaut. Also das ist auch eigentlich angenehm, sagen wir mal so. War jetzt für mich unerwartet, dass der so viel schafft. Ja, ansonsten, was Software betrifft, also Betriebssysteme, nahezu allen Linux-Systemen läuft Tor. Unter Windows Server System läuft es vergleichsweise gut, es läuft unter FreeBSD, unter Mac OS X, also läuft eigentlich unter relativ vielen Systemen. Meine Erfahrung ist immer, dass Windows so ein bisschen problematisch ist, weil es gibt unter den Tor-Entwicklern niemanden, der wirklich nativ Windows einsetzt. Und es ist halt das Problem, man weiß halt, vielleicht gibt es da irgendwie so ein paar Probleme, die eben niemand kennt, weil es einfach niemand macht. Also, aber wir setzen eher alle kein Windows ein, von der Seite aus ist in Ordnung. Also das sind so ein paar Hinweise. Genau, und das Erste, was man eben machen kann, sind Bridges einzurichten. Und das ist das, was ich schon sagte, die helfen quasi wirklich anderen, um überhaupt in das Tor-Netzwerk einzutreten. Und sozusagen aus meiner Sicht erstmal entsteht da erstmal nur Traffic. Also, oder kann Traffic entstehen. Es ist, das kann, also du sagst schon, kaum Traffic. Das ist halt immer die Frage, wo das gerade benutzt wird und wer das benutzt. Also wenn ihr das Glück oder Pech, je nachdem, wie ihr euch dahinstellt, habt, dass dieser Bridge in China benutzt wird und dort auch funktioniert, werdet ihr da vergleichsweise viel Traffic drüber laufen haben. Wenn die Bridge in einem Pool ist, der quasi auch, ich sage es mal, geheim ist, es gibt halt immer so ein paar von IP-Adressen, die in einen Pool landen, der nur auf Nachfrage veröffentlicht wird, also dann quasi an bekannte Personen noch weitergegeben wird, dann wird da auch nahezu nie Traffic anfallen. Kann halt sein, manchmal ist es so, dass die Bridge in China halt einfach erkannt und gesperrt ist, dann habt ihr dort auch quasi nie Traffic drüber. Und ich habe, also das ist halt wirklich total unterschiedlich, das kann man im Vorfeld nicht sagen. Also, und ihr könnt das auch als Betreiber nicht beeinflussen, ihr könnt jetzt nicht sagen, ich möchte aber, dass ich da möglichst viel Traffic drüber laufen habe. Das hängt von zu vielen anderen Parametern ab. Aber sozusagen, es ist kein Problem, dass hier irgendjemand kommt und sich beschwert und sagt, hier ist jemand, mein Forum ist gehackt worden oder es gab Bedrohung. Das ist einfach hier nicht möglich. Es sind einfach SSL-Verbindungen ohne weitere Risiken. Deswegen ist das aus meiner Sicht auch ein guter Einstieg, wenn man so Tor-Server betreiben will, einfach mal eine Bridge aufzusetzen. Was ich schon sagte, diese Einstellung von Bridges ist auch nur eine Zeile in der Konfigurations-RC. Was aus meiner Sicht wichtiger ist, ist eben dieses Plugin, diesen Pluggable Transport mit einzuschalten. Wie bitte? Okay, ja, also der OFF2 ist vorbei. Wer Debian einsetzt, der kann sich quasi die direkten Debian-Paket mit runterladen, das installieren. Und in die Tor-RC kommt quasi diese eine Zeile rein. Server-Transport-Plugin, OFS4, execute diese Datei und dann alles weitere läuft dann quasi automatisch. Und dann kann es auch sein, dass ihr eventuell ein bisschen mehr Traffic habt, wobei OFS4 vergleichsweise neu ist und in diesen Tor-Browser-Bundlen, in der aktuellen Version 4.0.4, die gerade runterzuladen ist, gibt es noch gar keine Möglichkeit, OFS4 überhaupt einzustellen. Erst in der Alpha-Version, es gibt gerade eine Version 4.5 Alpha, von dem Tor-Browser-Bundle gibt es die Möglichkeit, OFS4 zu benutzen. Das heißt, erst wenn die dann ausgerollt werden. Dann gibt es zum einen ein paar Standard-Bridges, die hier eingestellt sind. Und dann kann man die auch quasi auch andere benutzen. Ja. Dann ist überhaupt zu erwarten, dass man da nennenswert Traffic drüber hat.
Könnte ich auf dem Server Ops 3 und 4 parallel auf dieselbe Bridge laufen lassen?
Ja, also das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Wenn ich Ops 3 und 4 laufen lasse, schreibe ich anstatt Ops 4, Ops 3, Ops 4 hin. Ich könnte auch, wenn ich OBFS 2 nutzen will, eben Ops 2, Ops 3 und so weiter hinschreiben. Das Einzige, was der Ops 4 Proxy nicht beherrscht, ist dieses Scramble Suite Protokoll. Da brauche ich dann eine extra Zeile und quasi noch eine andere Software dazu, die ich dann ausführe. Genau, also wer schon benutzt hat, bitte auf den neuesten Stand bringen. Das hilft also in der Tat diversen Menschen da draußen. So, jetzt gehe ich auf das andere Spektrum, auf das andere Ende des Spektrums und versuche mir euch ein paar Gedanken nahe zu bringen, was man beim Exit-Server betrachten muss. Und da gibt es also einige mehr Punkte, die man vielleicht machen kann und auch machen sollte. Also zunächst erstmal muss man sich Gedanken machen, ob überhaupt man einen Tor-Server in dem entsprechenden Land betreiben darf. Das kann manchmal ein Problem sein. Es ist sinnvoll, die Exit-Policy ein bisschen anzupassen, eigene Hardware und IP-Adressen zu benutzen und noch ein paar andere Punkte. Ich gehe mal jetzt so Schritt für Schritt auf die Punkte mit ein. Erste Frage ist, ist denn ein Exit-Server in dem Land überhaupt erlaubt? In fast allen Fällen muss man sagen, das ist kein Problem. Also zumindest in den Ländern, die mir so bekannt sind, ist das erstmal kein Problem, sowas zu machen. Es wird halt dann ein Problem, wenn man wirklich in so Länder wie Iran, China etc. kommt. Dort könnte man eher ein Problem kriegen, wobei auch da aus meiner Sicht in der Vergangenheit, also es gab Tor-Exits in China, die liefen an Unis und die Vermutung ist, dass wirklich einfach Studenten da sich einen Exit hingestellt haben und es gemacht haben. Und nach meinem Wissen wird man erst nachdrücklich aufgefordert, dass zu schließen. Und wenn man das halt nicht macht, erst im zweiten Schritt kriegt man dann dort Probleme. Wenn er nicht genau wisst, ob oder ob nicht, redet mit Anwälten oder anderen Organisationen. Also gerade der CCC in Deutschland betreibt eine eigene Mailingliste für Server. Fragen von Exit Relay Operators, dort lesen auch Anwälte mit, da kann man nachfragen. Es gibt beim Tor Project eine Liste, die heißt Tor Relays. Also hinter diesem Wort Tor Relays liegt ein Link auf die Mailingliste. Und dort kann man sich auch mit solchen Fragen hinwenden und sagen, hier, ich will irgendwie in Kroatien jetzt einen Exit-Server betreiben, habt ihr Erfahrung damit? Wir selber als Tor-Servers-Verein haben von einigen Anwälten uns Gutachten machen lassen, ob es in diversen Ländern erlaubt ist, einen Tor-Server zu betreiben oder auch nicht. Also auf torservers.net wird man dann einige von diesen Gutachten mitfinden. Ich wurde speziell gefragt von Leuten, die aus Österreich kamen, die gerade überlegen, ob es in Österreich ein Problem ist, ein Tor-Exit zu betreiben. Und es gibt also unter der Adresse, die unten steht, torservers.at, ein Gutachten von einem österreichischen Rechtsanwalt, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Und ich sage mal, die wesentlichen Aussagen in dem Gutachten sind, dass ein Betrieb eines nicht gewerblichen Tor-Servers auch nicht anzeigepflichtig ist. Ansonsten, wenn ihr in Österreich einen gewerblichen Kommunikationsdienst betreibt, müsst ihr es gegenüber einer Gesellschaft, die RTR heißt, anzeigen. Und nicht gewerblich und gewerblich, so die Unterschiede sind so ähnlich wie in Deutschland. Also wenn ihr eine Gewinnerzielungsabsicht mit diesem Dienst habt, dann seid ihr halt gewerblich. Oder zum Teil auch, wenn man sagt, man nimmt überhaupt Geld durch den Dienst ein. Also und der Anwalt diskutiert das dann auf ein paar Absätzen, dass es halt also normalerweise ein klassischer Tor-Exit-Server nicht anzeigepflichtig ist und auch nicht gewerblicher Dienst ist. Allerdings ist es so, dass noch unklar ist, ob man für die Inhalte, die über diesen Exit laufen, haftbar ist. Also auch da ist die Argumentation in dem Gutachten, dass er sagt, haftbar wird man erst dann, wenn man einen gewerblichen Dienst betreibt, ansonsten nicht, aber es ist eben da gibt es halt so ein paar Schwammigkeiten. Das ist so die Frage, die, wenn ihr in Österreich lebt und mutig seid, betreibt das und müsst dann eventuell da ein Gerichtsverfahren im Hinterkopf behalten und das die Frage dann quasi endgültig gelernt lassen. Also das ist der einzige Punkt, der noch ein bisschen fragwürdig ist. Ansonsten ist das quasi vergleichbar wie in anderen Ländern. Genau, jetzt das nächste Ding ist halt, ich kann beim Tor-Server einfach sagen, ich erlaube alle Ports nach außen hin und jegliche IPs zu besuchen. Wenn man das macht, wird man feststellen, dass je nachdem, was man für eine CPU da eingebaut hat, es relativ schnell man also ein paar Warnungen in seinen Logfiles findet, dass die CPU irgendwie überlastet ist und dass das Tor nicht mehr hinterherkommt, neue Kanäle da aufzubauen. Und das Problem, was dahinter steckt, sind meistens Tauschbörsen. Also es gibt einige Leute, die betreiben BitTorrent über Tor und das ist dann so ein enormer Traffic und so eine enorme Belastung für den Exit, dass der dann sozusagen von der CPU einfach nicht mehr hinterherkommt, normale Knoten aufzubauen. Deswegen, was ich immer grundsätzlich mache, die ganzen Standard-Tauschbörsen-Boards einfach zu verbieten. Es ist sowieso so, dass das BitTorrent über Tor bringt keinen Vorteil. Also man wird dadurch nicht irgendwie anonymer, sondern im Gegenteil, man wird eher noch schneller quasi erkannt. Also wie gesagt, da könnt ihr auch gerne googeln, gibt es diverse Paper dazu, die einfach zeigen, weil also bei BitTorrent ist im Wesentlichen so, dass ein Teil des Traffics läuft über UDP und damit nie über Tor und hat halt zeigt sozusagen die korrekte IP-Adresse an. Und also damit hat man grundsätzliche Probleme. Und bei mir war es immer so, wenn ich diese Tauschbörsen, also die Standard-Tauschbörsen-Ports blockiere, also den Zugriff verweigere, danach liefen die Server ohne Probleme. Allerdings gibt es sozusagen als Empfehlung vom Tor-Projekt so eine sogenannte Reduced Exit Policy und die erlauben derzeit 65 Ports nach außen hin. Das sind so die Standard-Ports, also SSH 80, 443 und noch diverse andere Ports, die halbwegs unproblematisch sind. Und man kann halt eben zunächst erstmal anfangen, mit dieser Reduced Exit Policy zu arbeiten und dann vielleicht, wenn das funktioniert, dann nach und nach auch mehr Ports zu erlauben. Und die Idee ist auch, dass man hier am Anfang ein bisschen weniger an Beschwerden bekommt und es halbwegs erstmal normal läuft. Grundsätzlich, was auch weiterhin wichtig ist, wenn ihr so einen Exit-Server betreibt, trennt den von eurer normalen Infrastruktur. Also es ist sinnvoll, sozusagen diesen Exit-Server am besten auf eigener Hardware laufen zu lassen und auch dem eine eigene IP-Adresse zu geben. Weil immer mit diesem Hintergrund, wenn mal was passiert und wirklich Ermittlungsbehörden bei euch vor der Tür stehen, könnt ihr sagen, das lief über den Exit-Server, da läuft halt nur Tor-Traffic drüber und da liegen nicht meine eigenen Dateien und nicht dies und jenes. Und auch wenn ihr den mitnehmen wollt, dann könnt ihr den gerne mitnehmen und verliert nie eure eigenen Daten. Also das ist ja immer auch so das Problem, was zumindest in einigen Ländern bestand und manchmal auch in Deutschland bestand, dass die Strafverfolger da relativ aggressiv vorgegangen sind. Und wenn man das ein bisschen auftrennt, dann hat man da auch bessere Karten, auch bei der Argumentation bessere Karten, weil also ich habe das auch selber bei mir erlebt, dass ich mache das, was eigentlich quasi nicht empfehlenswert ist. Ich rede mit den Ermittlungsbehörden, also ich betreibe halt auch noch andere Anonymisierungsserver und hin und wieder, also sagen wir einmal im Vierteljahr kriege ich einen netten Brief von der Polizei, dass irgendwie eine Beleidigung stattgefunden hat, dass jemand anderes beleidigt hat und gab es eine Anzeige und das lief halt über die IP-Adresse, die mir zugewiesen ist. Und ich soll doch mal bitte sozusagen eine Zeugenaussage bei der Polizei machen. Und wenn man dann zur Polizei kommt und sozusagen mit den Leuten redet, ist es vergleichsweise eindeutig, dass die zwar das Schreiben und sagen, sie sind Zeuge, aber sozusagen sie glauben was ganz anderes. Sie glauben nämlich, dass ich das gewesen bin, dass ich sozusagen diese Beleidigung gemacht habe und sie betrachten mich am Anfang eher als Schuldigen. Und so finden auch am Anfang die Gespräche eher statt. Und also es ist interessant, man lernt mal so ein bisschen die Verhörmethoden der Polizei kennen, das ist also auch nicht schlecht. Was ich aber dann mache, ich erkläre dann halt, was ist das für ein Dienst und warum betreibe ich den. Also das ist auch wirklich so, dass wenn man das ein bisschen erklärt, dann setzt auch ein Umdenken ein. Also mittlerweile ist es so, dass es gibt da innerhalb meiner Kriminalpolizeiinspektion jemanden, der quasi so ein bisschen für IT zuständig ist und der sitzt dann immer so im Hintergrund mit und der oder die Beamte sitzt dann vor mir, verhört mich oder befragt mich und wenn sie was nicht versteht, wendet sich an ihren Kollegen im Hintergrund und der erklärt ihr das nochmal und dann ist alles in Ordnung. Weil das Problem ist halt immer, dass, also zumindest, ich kann nur von Thüringen in dem Falle sprechen, wenn irgendwas passiert, also zum Beispiel, also sagen wir mal ein krasser Fall, jemand droht irgendwie einen Brandanschlag zu begehen, dann landet das bei Leuten, die sozusagen für Brandermittlungen zuständig sind, die also große Erfahrungen wissen in diesem Bereich haben, aber die nie unbedingt was über PCs und Internetkriminalität wissen müssen. Und das heißt, da muss man quasi wirklich von null anfangen. Und also Thüringen, also der LKA-Präsident von Thüringen, mit dem ich mich mal unterhalten habe, der wollte damals sozusagen immer so eine, ich sag mal, so eine IT-kundischen Leute in jede Behörde mit reinsetzen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile geklappt hat. Auf jeden Fall hilft es mir oder half es mir in der Vergangenheit ungemein, wirklich mit den Leuten zu reden, zu erklären, was ist denn Tor, was sind überhaupt diese Anonymisierungsdienste. Und auch, also die Standardfrage ist immer, warum machen Sie das eigentlich? Sie leisten ja der Kriminalität Vorschub. Ich meine, das ist durchaus vielleicht verständlich aus deren Sicht. Und ich betreibe unter anderem so Remailer, also Mix-Master-Systeme. Und da kann man relativ gut sehen, wie viele Systeme gehen raus aus dem System. Und man sieht auch, also man spürt sozusagen selbst, wie viel Abuse man kriegt. Und das ist so, dass ich, sagen wir mal, rund pro 50.000 gesendete Mails eine Beschwerde kriege, ungefähr. Und das ist also, und mit diesen Zahlen hantiere ich dann auch immer gegenüber der Polizei, dass ich dann sage, hier, gucken Sie mal, das ist also pro 50.000 oder mehr Mails kriege ich mal eine Beschwerde. Und das ist also, das könnte man vielleicht noch annehmen, dass es vielleicht mehr Beschwerden gibt, aber es ist nicht so, dass quasi jede Mail irgendwie kriminell ist, sondern es ist irgendwo im Promillebereich. Ganze. Und das ist, wenn man sich dann auf der anderen Seite mit ISPs unterhält, also mit wirklich Internet-Service-Providern und die man nach Zahlen befragt, sind die Zahlen dort ähnlich. Also es ist nicht so, dass über diese Dienste mehr Missbrauch stattfindet. Aber natürlich denken das manche Leute. Ja, dann ist was, wenn er so Exit-Server betreibt, ist immer oder kann sinnvoll sein, einen eigenen Whois-Eintrag zu beantragen. Also bei manchen Providern, da könnt ihr hingehen und sagen, hier die IP-Adressen, die möchte ich gerne, ich sage es mal vereinfacht, auf mich umgeschrieben haben, gibt es also verschiedene Verfahren bei verschiedenen Registries. Und dadurch kann man quasi einen eigenen Whois-Antrag bekommen. Also bei, ich versuche das mal hier, diesen Eintrag von Zwiebelfreunden hiermit zu zeigen. Also man kann halt hier in der ARIN-Datenbank suchen nach Zwiebelfreunden. Und hier unten ist dann das, was er als Whois-Eintrag findet. Und insbesondere interessant sind dann hier die Kommentare. Da steht dann halt, da steht dann hier drin, ja, dass das Netzwerk, um hier Forschung im Bereich Anonymität zu machen und ja, wenn ihr Probleme habt, wendet euch an die Adresse abuse@torservers.net. Und das ist auch das, also wenn man sozusagen mit erfahrenen Behörden zu tun hat, die wenden sich dann an die Adresse, das heißt, diese Abuse-Meldung kommt direkt bei uns raus. Und wir beantworten die und die landen nicht beim Provider. Weil das ist eine Sache, die Provider nicht möchten, ist Abuse-Handling selber zu machen. Das gefällt ihnen halt nicht, ist Arbeit, kann man verstehen. Und deswegen kann man halt hier sowas machen. Und wenn es dann wirklich mal dazu kommt, dass irgendjemand sich an euch wendet, was kann man da machen? Die erste Regel ist immer ruhig zu bleiben. Also so in sagen wir 70% der Fällen sind das eben Leute, deren Foren gehackt worden ist oder wo jemand irgendwas in das Forum reingeschrieben hat oder in den Blog reingeschrieben hat, was dem anderen nicht gefallen hat. Und dann kommen die Leute dann zu euch und beschweren sich und machen dann großen Terz. Und man muss leider sagen, dass das auch eigentlich die anstrengendsten Fälle sind, weil die natürlich immer denken, ja, man war das selber und man versteckt sich hier nur hinter Argumenten. Was wenig passiert, dass man mal Post von Anwälten bekommt. Also manche Leute gehen dann halt wirklich zum Anwalt und sagen, hier, mein Forum ist gehackt worden und das ist Computerkriminalität. Dann kriegt man ein Schreiben vom Anwalt und ich habe da quasi so ein Standardschreiben, was ich da zurückschicke und dann hat sich der Fall auch erledigt. Also dann kommt halt, ist nie wieder was passiert. Also sozusagen die nächste Stufe wäre dann eben das, was ich schon erzählt hatte, dass man mal eine Einladung zur Polizei bekommt oder in der Regel einfach sozusagen ein Fax, also Polizisten schicken gerne Faxe, bekommt. Und wo dann drin steht, ja, das ist und das passiert, jemand ist beleidigt worden und geben Sie alle Daten Ihres Nutzers. Und da haben wir auch auf den Tor-Server-Seiten so ein Standardanschreiben, was wir zurückschicken und sagen, hier, wir betreiben den Tor-Server, haben keinerlei Nutzerdaten, tut uns leid, auf Wiedersehen. Also, wie gesagt, es ist natürlich ein bisschen freundlicher formuliert. Sozusagen die letzte Stufe vielleicht ist, das passiert auch hin und wieder, dass das BKA anruft. Und sagt, ja, ich bin Herr so und so vom BKA und wir haben das und das gesehen. Und wir haben gesehen, dass Sie einen Tor-Server betreiben unter der IP-Adresse. Ist das richtig? Ja, es ist richtig. Vielen Dank, auf Wiedersehen. So laufen die Gespräche in der Regel. Also mittlerweile ruft das BKA noch nicht mehr an oder Sie haben keine Fälle mehr, das weiß ich nicht. Also das hat deutlich nachgelassen. Also wie gesagt, da ist immer ruhig bleiben und was aus meiner Sicht wichtig ist, irgendwas schon in der Hinterhand zu haben. Also wie gesagt, guckt auf die Tor-Servers-Netzseite, da gibt es einige Antwortschreiben für verschiedene Behörden, für verschiedene Fälle, die man einfach rausschicken kann. Und in der Regel hilft das dann. Was auch sehr, sehr viel vorkommt, sind diese DMCA-Anfragen, also dass irgendwelche Leute einen schlechten Film runtergeladen haben. Und dann gibt es diesen Digital Millennium Copyright Act in den USA. Und da laufen halt irgendwelche Bots durchs Netz und gucken, ob da jemand was runtergeladen hat, schicken euch automatisiert so ein Schreiben. Wir haben anfangs versucht, auf diese Schreiben auch zu antworten, haben dann festgestellt, dass die E-Mail-Adressen bouncen. Die sind also gar nicht erreichbar, diese Bot-E-Mail-Adressen. Und mittlerweile speichern wir das einfach in eine Mailbox und dann liegt es. Also, es gibt auch eine FAQ von der EFF, die auch sagt, das ist ein allemamerikanisches Recht, betrifft halt Europa nicht und das könnt ihr halt getrost missachten und wir machen das auch. Also es füllt momentan nur Speicherplatz. Also, wir haben irgendwie so 1,5 Millionen Mails, die gerade DMCA-Requests sind. Und ansonsten, ich sag mal, im schlimmsten Fall kann halt immer ein Anwalt helfen. Also wenn sozusagen die Gegenseite, also wenn euch ein Anwalt schreibt, ihr antwortet, und dann kriegt wieder ein Anwaltsanschreiben, dann ist es eigentlich sinnvoll, mal wirklich selber zum Anwalt zu gehen, weil also so eher aus dem privaten Umfeld, was ich immer wieder erlebe, wenn dann ein Anwalt mal zurückschreibt, dann spätestens dann hat sich das Problem auch erledigt. Also das ist sozusagen die letzte Stufe. Ansonsten, wie gesagt, bleibt ruhig und bleibt vor allen Dingen auch freundlich. Also erklärt, was er macht, erklärt, warum er es macht und was ich persönlich immer dazu schreibe, also oftmals, wenn Leute beleidigt worden sind, ist es natürlich auch persönlich unangenehm. Wenn sag mal, klassischer Fall, Mann beleidigt seine Frau, weil sie ihn verlassen hat oder weil er unzufrieden ist. Und das, ich meine, es ist natürlich für die Frau eine persönliche Belastung, schon dieser Lebensumstand alleine von ihm beleidigt zu werden. Und ich versuche mich dann auch zu entschuldigen für diesen Missbrauch, der da entstanden ist. Ich denke, das hilft auch dem Verständnis dann gleich. Aber wie gesagt, das sind alles Fälle, die vergleichsweise selten mit vorfallen. Ja, und jetzt habe ich natürlich viel Dramatisches erzählt. Wie gesagt, ich versuche sozusagen die schlimmere Seite euch zu erzählen. Aus meiner Sicht ist es alles nicht ganz schlimm, wie es sich vielleicht angehört hat. Also wer sozusagen immer noch Interesse hat, so ein Tor-Server zu betreiben, sei es als Bridge oder als Exit, versucht das. Ihr könnt gerne uns als Verein Tor-Server.net anschreiben. Wir versuchen euch damit Rat und Tat zur Seite zu stellen. Auch wir machen, wenn ihr das wünscht, auch so Abuse-Handling für andere. Also versuchen da auch der Community ein bisschen zu helfen. Ansonsten danke ich erstmal fürs Zuhören und darf ich noch ein paar Fragen beantworten? So,
also vielen Dank für den Vortrag. Wir können noch eine schnelle Frage machen, die war hier vorne. Mehr haben wir leider nicht mehr, ansonsten ist der Jens sicherlich auch noch hier im Haus zu finden.
Ja, ich will noch mal gleich an diesen Punkt anschließen. Sie haben ja im Moment gibt es ja so einen ganz starken Diskurs zu sagen, Anonymisierung ist schlecht, weil dadurch Verbrechen verschleiert wird. Deswegen will man ja auch im Grunde auch Kryptologie verbieten, etc. etc. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie Sie darauf antworten, wenn Sie mit diesen Polizisten reden. Was ist eigentlich das Argument oder das dann zieht?
Ja, wenn ich mit den Polizisten mich unterhalte, was in der Regel immer zieht und was auch ein ernst gemeines Argument ist, ist, das Tor hilft ja Leuten. Also ich hatte es vorgestellt, es ist eine Zensurumgehungstechnologie. Und letztes Jahr beim Tor-Developer-Meeting in München ist eine syrische Familie auf uns zugekommen und hat uns allen gedankt und gesagt, dass sie sind der Meinung, dass sie nur durch Tor überhaupt aus dem Land rausgekommen sind. Und also ich sage den Polizisten auch, stellen Sie sich vor, Sie schalten Tor ab. Die syrische Familie, für die bedeutet das Schlimmste. Und der Mensch, der sozusagen irgendjemand anderes beleidigt, der findet immer noch Wege. Und die Polizisten, die in diesem Cybercrime-Umfeld ermitteln, wissen das auch. Das Tor ist für diese Kriminellen ein Werkzeug, was sie benutzen. Wenn Tor nicht mehr existiert, nehmen sie halt andere Mittel, also irgendwelche gehackten Rechner. Und der Missbrauch geht deswegen nicht weg. Aber sozusagen, man hilft Leuten, die sozusagen ein legales Interesse haben, einfach nicht mehr. Und die haben unter Umständen dann massive Probleme.
Vielen Dank. Bitte persönlich.
Ich gehe jetzt hier raus, also wer Fragen hat, ich warte ein paar Minuten vorm Haus, der kann gerne noch auf mich zukommen. Und wenn ihr möchtet, also ich habe euch ein paar Tor-Sticker mitgebracht, dann kommt einfach hier vorne vorbei und nehmt die mit.